Das ist
Lost on Planet Fashion.
Der High Fashion Podcast
mit Nadine
und Alexander.
Hallo.
Hallo.
Da sind wir wieder nach der kurzen Winterpause.
War gut, oder, die Winterpause?
Naja, klar war sie gut.
Weihnachten aber lag dazwischen, oder?
Da freust du dich besonders, weil ein Taschentraum von dir in Erfüllung gegangen ist.
Ja.
Du hast deine Bag of Interest bekommen.
Ja, ich habe meine Jacquemus-Tasche von dir bekommen, von der Weihnachtsmannfrau.
Und? Da freust du dich drüber?
Ja klar, wie kann man sich nicht darüber freuen? Das ist eine super tolle Tasche.
Und sie war auch schon im Einsatz.
Ja, das ist nun meine Arbeitstasche. Klingt ein bisschen albern, aber da passt mein Laptop halt gut rein. Deswegen wollte ich die auch haben.
Niemand hat so eine schöne Tasche als Laptop-Tasche.
Schöner Shopper.
Ja, es ist schon ein bisschen schräg, dass du das als Laptop-Tasche nutzt.
Warum? Ich finde die gut.
Ja, das ist ja auch gut. Meine eine Tasche, die ich wollte, kommt ja erst noch in 2 Wochen.
Hoffentlich. Ja, bei Pullin bestellt.
Schon im November, glaube ich, bestellt, ne?
Ja.
Ende November. Ja. Habe ich so eine lange Lieferzeit. Und jetzt ja auch noch zum richtigen Zeitpunkt bestellt gehabt, weil die Preise werden jetzt erhöht. Oder wenn ihr das hört, sind sie schon erhöht worden. Nämlich ab 6. Januar wurden die Preise erhöht.
Bei Pullin.
Bei Pullin.
Bei Pullin, ja.
Ja, heute ist der 5. Januar. Also quasi ab morgen. Also während wir aufnehmen, ist der 5. Januar. Und ab morgen sind dann die Preise höher. Was furchtbar traurig ist. Und was bei mir so ein, oh mein Gott, sollte ich nicht noch was bestellen, Impuls ausgelöst hat, dem ich aber widerstanden habe.
Ja, das ist auch richtig so. Es gibt so viele tolle andere Dinge neben deiner Pullin-Leidenschaft, den du ja gerade frönst.
Das stimmt. Ich habe irgendwo ein Reel gesehen oder ein TikTok, wo quasi eine AI berechnet hat, um wie viel Prozent oder Euro die Preise steigen. Und da warst du im Schnitt 80 bis 100 Euro.
Boah, das ist schon heftig, ne? Wenn man sich das überlegt.
Ja.
Einfach mal eine Preissteigerung in dem Bereich.
Und ich habe mir von allen Taschen, die es bei Pullin gibt, Screenshots gemacht, damit ich nachschauen kann, um wie viel dann die Preise tatsächlich erhöht worden sind. Und das werden wir bestimmt nochmal in den Reel werfen bei unserem Instagram- und TikTok-Account.
Ja.
Bei Lost on Planet Fashion.
Finde ich gut.
Ich wollte das wissen, weil in der E-Mail, in dem Newsletter stand, dass die Preise bei einigen Produkten erhöhen und nicht bei allen.
Mhm.
Also gut, die haben ja auch noch Schmuck und so, also könnte es auch sein, dass das Schmuck ja mehr betrifft, aber vielleicht erhöhen sie die doch nicht bei allen Taschen. Ich glaube es nicht, aber also ich glaube, dass sie das schon tun bei allen Taschen. Aber wir werden sehen, ob das dann halt so ist.
Ich bin auch gespannt. Zwischen Weihnachten und Neujahr generell in diesem Zeitraum, so in dem letzten Monat, in der Fashion-Welt passiert ja nicht mehr ganz so viel. Aber ich glaube, 2 News würde ich gerne mal noch sagen wollen. Zum einen, wer es noch nicht mitgekriegt hat, John Galliano hört ja nun doch ganz offiziell bei Margiela auf. Und das Unternehmen Versace und Jimmy Choo, also beide Unternehmen, stehen zum Verkauf. Die gehören ja zu einem Luxuskonzern, wo Michael Kors sozusagen das Oberbefehlshaber ist. Und Versace unter anderem steht zum Verkauf. Und das Krasse ist, dass tatsächlich auch aussteht, ob Donatella Versace mit diesem Verkauf das Unternehmen verlässt.
Das wäre krass.
Das wäre krass. Dann gibt es keine wirkliche Versace-Familie mehr. Also die da das Design steuern und das Unternehmen steuern. Das wäre krass.
Das wäre wirklich krass, ja.
Ja, im Februar, Ende Februar wissen wir mehr. Da sollte es angeblich schon bekannt sein. Aber wie wir ja schon gelernt haben, ist es ja tatsächlich so, dass wenn solche News kommen, dass die auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen wahr sind. Also da ist immer was dran.
Bald werden wir es wissen und bald werden wir es besprechen.
Ja, ich freue mich drauf.
Ja.
Jetzt geht's endlich wieder los.
Genau. Und wo wir sagen, jetzt geht's endlich wieder los, würde ich sagen, jetzt geht's endlich wieder los.
Ja. Und wir haben ein cooles Thema. Ich freue mich drauf. Das ist etwas crazy. Heute wird's ganz locker und luftig und ganz spannend, hoffentlich. Ich freue mich drauf. Okay, wir haben uns überlegt, wir machen mal das Fashion ABC. Zu jedem Buchstaben haben wir uns einen Begriff gesucht und sprechen darüber, was es bedeutet, was es für uns bedeutet und welche Ideen wir daraus nehmen und wie oder ob das überhaupt wichtig für die Fashion ist.
Ja, also wir haben die Buchstaben vorher unter uns aufgeteilt und wissen auch nicht, was der andere jeweils vorbereitet hat.
Genau. Das wird lustig.
Ja, und was, ja, es war gar nicht so leicht, muss ich sagen. Also es war gar nicht so leicht, weil, ja, bei manchen Buchstaben war ich unzufrieden. Auch bei einfachen Buchstaben war ich teilweise unzufrieden. Ich kann dir sagen, an den Stellen, wo ich unzufrieden war.
Na, das werden wir dann sehen.
Bei manchen konnte man sich kaum entscheiden und dann bei anderen nicht. Und dann habe ich überlegt, ob ich zu jedem Buchstaben noch eine Tasche finde.
Oh mein Gott.
Aber das habe ich relativ schnell aufgegeben. Weil es hat mich dann einfach überfordert und dann habe ich gedacht, nee, das lasse ich jetzt. Aber ich würde sagen, wir starten rein ins Fashion-ABC.
Los geht's, du hast den Buchstaben A.
Ich habe den Buchstaben A und habe ein Wort, was wir auch schon in einer Folge besprochen haben.
Okay.
In der allerersten, glaube ich sogar.
Hä? Okay.
Avantgarde.
Ah, Avantgarde, sehr gut.
Avantgarde, genau. Was fällt dir dazu ein?
Avantgarde. Also auf den ersten Blick denke ich so, ist hochnäsig, weil das sich deutlich absondern soll von anderen. Es ist gebildet und es ist visionär so ein bisschen. Ja, nicht für jedermann.
Nicht für jedermann, unkonventionell.
Genau.
Unkonventionell auf jeden Fall. Ich habe mir aufgeschrieben, dass der Begriff aus dem Französischen stammt und ursprünglich Vorhut bedeutet. Also sowas wie ein Vorreiter von innovativen Trends. Cool, ne?
Ja, das ist super. Finde ich gut.
Karl Lagerfeld sagte übrigens einmal, dass Avantgarde großartig sei, solange es nicht altmodisch werde.
Ja, stimmt. Kann das altmodisch sein? Das ist eine gute Frage. Klar, wenn vor 30 Jahren Avantgarde war, kann das durchaus sein, dass es heute schon wieder total Mainstream ist. Aber
ist auf jeden Fall interessant.
Kann Avantgarde altern?
Naja, wahrscheinlich ja.
Schon.
Wahrscheinlich ja.
Ja, cool. Ja.
Aber Avantgarde mögen wir ja sehr.
Stimmt. Und es ist auch ganz wenig greifbar. Weil das eben etwas ist, wo du sagst, das ist ein Stil und den kannst du nicht so direkt, ja, unkonventionell passt schon gut. Bei Casual weiß jeder genau, ah, alles klar, Casual.
Ja.
Ja. Gehe ich freitags ins Büro, Casual.
Mit Avantgarde? Vielleicht nicht.
Ja.
Nee, vielleicht nicht.
Cool.
Das war mein A.
Okay, cool, ich habe kein A, ich habe B. Ich habe Birkenbeck.
Birkenbeck.
Da kommt ja keiner dran vorbei.
Bei A hätte ich auch Alma Beck sagen können von Louis Vuitton.
Ah.
Oh, aber gut. Ja, Birkenbeck.
Birkenbeck, genau, das heilige Relikt der Modewelt. Ein Statussymbol, das mehr kostet als ein Kleinwagen und eine längere Wartezeit hat, als wenn du einen Michelin-Stern für dein Restaurant bekommen möchtest.
Ist das so, ja?
Ja, tatsächlich, das ist richtig krass.
Und ich weiß gar nicht, wie lange das mit den Michelin-Sternen dauert, aber okay, wenn du mir das sagst, glaube ich das.
Die gibt es seit 1984 und ist bekannt von der oder durch die Schauspielerin Jane Birkin. Sie ist sozusagen die Namensgeberin davon gewesen, von dieser Tasche. Und ich habe noch zwei kleine News dazu. Und zwar, den kennst du auch, Jeffree Star ist ein, was ist der eigentlich, Beauty-Influencer?
Also auf jeden Fall ist er ein Make-up-Artist.
Ja. Ja.
Und er macht auch, also er bringt auch Produkte raus. Ich habe selber einige Produkte von ihm. Er ist super cool.
Ja, der ist super cool und er hat einer der größten Sammlungen von Birkenbecks.
Wirklich?
Mit weit über hunderten und die teuerste unter anderem kostet $380.000 und er hat fast alle davon verkauft. Die waren in einem Tresor eingeschlossen bei ihm, in einen richtigen Raum, wie in so eine Bank, hatte das so eine pinke Tür. Bei Jeffree Star ist ja alles in pink und in diesem Raum waren die Birkenbecks drin und er hat fast alle verkauft davon.
Warum?
Ja, hat sich davon getrennt. Das konnte ich leider auch nicht so ganz genau rausfinden. Ich wollte auch die unbedingt genaue Anzahl davon, wie viel er hatte, aber auch das war nicht wirklich klar. Aber es sind weit über 100. Was
wow.
Wiederum eine echte Schwierigkeit ist, weil ja angeblich das ja so mysteriös ist, dass du ja nicht so viele
bekommen
kannst.
Aber ich glaube, wenn du Jeffree Star bist, ist es für ihn wahrscheinlich kein Problem, da an Birkenbecks zu kommen.
Aber zum Thema Birkenbeck hast du ja noch so eine nette Walmart-Story, oder?
Ja, weil ich gelesen habe, dass Walmart gerade eine Birkenbeck, also ein Dupe, rausgebracht hat. Also eine Tasche, die aussieht wie die Birkenbeck, aber natürlich keine Birkenbeck ist. Aber ich habe sie mir angeschaut, sie sieht wirklich genauso aus wie die Birkenbeck. Gut, es gibt natürlich viele, die das nachgemacht haben. Und das hat man jetzt nicht nur einmal gesehen, eine nachgemachte Birkenbeck, aber bei Walmart. Und sie kostet $80. Und sie heißt Birkin.
Aha, okay.
Also wie Birkin halt nur mit B.
Ja, ich glaube, Birkenbeck. Die Birkenbeck ist auch so die Dublette überhaupt. Also ich glaube, es gibt kaum ein modisches Accessoire, was so oft kopiert wird, egal wo man hingeht.
Das sieht man
ja,
nie.
Gibt's ja,
Louis Vuitton aber auch. Louis Vuitton-Taschen auch.
Ja, aber ich glaube, bei denen ist das ja auch so, das fällt auch weniger auf mittlerweile. Also ich meine, ich komme immer gerne mit meinem Deichmann dann um die Ecke und ich kann mir gut vorstellen, wenn man bei Deichmann lange genug wartet, dann kommt irgendwann mal so eine ähnliche Tasche, die fast genauso aussieht.
Wie was? Wie die Birkenbeck?
Ja,
klar. Oder die Workenbeck?
Naja, wahrscheinlich, dann ist sie auch die Workenbeck, genau.
Habe ich weh? Ich weiß gar nicht, habe ich weh, dann hätte ich Workenbeck nehmen können.
Du hast weh.
Ah, ich habe nicht Workenbeck. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, sie ist oft kopiert worden. Natürlich, weil man die nicht bekommt, aber viele die irgendwie schön finden. Aber das nervt mich auch ein bisschen daran, muss ich sagen.
Dass sie viele schön finden?
Nee, dass sie von vielen so kopiert wird.
Ach so. Ich bin überhaupt kein Fan von der Tasche.
Ich weiß und ich verstehe nicht, warum. Ach, ich finde die auch schön.
Ach, das ist einfach mir nicht, naja, ich kann da nichts damit. Also es ist ganz schwer. Es ist nicht die schönste Tasche der Welt.
Was ist denn die schönste Tasche der Welt?
Lady Dior. Für mich ist es die Lady Dior.
Ach stimmt, warum frage ich eigentlich? Ich dachte vielleicht auf Chanel. Ja, okay.
Nee, tatsächlich, die Lady Dior ist einfach
die ist wirklich traumhaft schön, ja.
Ja, einfach in klassisch und gut. Und da mehr brauche ich nicht. Die ist ausgewogenes Design, hübsche Handtasche.
Wir reden über die Birkin jetzt?
Nein, überhaupt nicht. Ja, die mag schon gut sein, aber dieses ganze Bimbamborium darum kann ich nicht verstehen. Ich habe die auch schon live gesehen. Ich finde sie jetzt nicht so.
Du hast die Birkin live gesehen?
Ja, klar. Habe ich dir schon mal erzählt. Ich war in Mailand auf der Messe, auf einer Textilmesse.
Ah ja,
und
stimmt.
Da gibt es immer so Stände,
ja.
Wo du dann solche Sachen kaufen kannst. Und da gab es auch Tonnen. Also so,
Tücher.
Ja, gefüllt mit Tüchern. Mit Hermes-Tüchern. Also völlig verrückt.
Also ich finde die Birkenbeck schön, aber der Prozess, wie du die bekommst, der nervt mich. Und zwar nervt er mich richtig hart. Also ich mag nicht dieses, ja, also unabhängig davon, dass ich sie mir nicht leisten kann und auch nicht bereit wäre, wenn ich es mir leisten könnte, also so als Normalo, wenn ich jetzt nicht irgendwie Millionen auf dem Konto hätte, dann, also wenn ich Millionen auf dem Konto hätte, ja, würde ich sie mir kaufen. Da ich das nicht habe und wahrscheinlich auch niemals haben werde, vielleicht traurigerweise, da finde ich das zu affig. Also ich finde das blödsinnig oder blöd, dass man erst so viel kaufen muss, bis man sich diesen Status erarbeitet hat und würdig genug ist, eine Tasche zu bekommen und dann dahin gehst und deinen Wunsch äußern darfst und dann dir die Farben aussuchen darfst und am Ende vielleicht noch nicht mal genau das bekommst, was du dir wünschst oder vielleicht doch, aber dann wartest du halt 2 Jahre oder 1 Jahr, je nachdem, wie viel du da schon gelassen hast an Geld. Aber ich finde das blöd. Also ich finde das richtig blöd.
Verstehe ich. Ich finde das auch blöd.
Ja.
Ja.
Also wenn ich sowas will und bereit bin, dafür 15.000 Euro auszugeben, reicht das überhaupt?
Nee, ich glaube, also so 20 bis 25
ja,
ist so.
Ja, dann eben 30.000 Euro, ne?
Ja.
Nämlich 30.000 Euro bin ich dann bereit auszugeben und dann darf ich erstmal noch warten, bis ich irgendwann mal dazu berufen bin, meinen Termin zu bekommen. Das finde ich doof. Das mag ich nicht.
Mal sehen, wie das in 2 Jahren ist. Du hast den Buchstaben C.
Capsule Wardrobe. Capsule oder Capsule? Capsule, Capsule, Capsule Wardrobe.
Capsule.
Das auf jeden Fall.
Capsule Wardrobe.
Das finde ich ganz interessant, das Thema. Das finde ich sogar so interessant, dass ich finde, dass wir es eigentlich mal in einer extra Podcast-Folge noch besprechen könnten.
Erklär mal, was das ist.
Ich erkläre es. Also, es bedeutet, dass du eine minimalistische Garderobe hast aus zeitlosen und vielseitig untereinander kombinierbaren Kleidungsstücken. Also, du hast quasi eine Range an Pieces, zum Beispiel 35, und hast dann eine gewisse Anzahl an Oberteilen, Hosen, Röcken. Und kannst alles miteinander kombinieren, alles passt zu allem. Und daraus besteht ein Kleiderschrank. Die Idee stammt aus den 70er Jahren und wurde durch die Designerin Susie Faux populär. Weiß nicht, ob der Name richtig ausgesprochen wurde. Es gibt sogar Modeblogger, die behaupten, mit nur 33 Teilen 1 Jahr lang perfekt gekleidet zu sein. Das ist schon ein bisschen schräg, weil ich mir das persönlich nicht vorstellen kann.
Ben Bernschneider ist ja jemand, der das tut. Also er hat wenig Teile und er macht ja so tägliche Videos. Das ist so ein, also ist kein Fashion-Influencer, aber er ist durch Männermode bekannt.
Oder er über ist Männermode schon irgendwie bekannt. Jetzt inzwischen ein bisschen ein Fashion-Influencer.
Ja, aber ich glaube, er will das nicht sein, weil er ja eben keine Kaufempfehlungen oder sowas macht. Außer
er zeigt halt seine Looks.
Genau, er spricht eben darüber, was seine Styles sind. Und er macht das auch. Er hat das auch, dass er quasi angeblich relativ wenig Teile hat. Und diese eben einfach durch gekonntes Kombinieren immer wieder zu einem neuen Look formt. Ich kann das verstehen, für Herren ist das sicherlich auch nochmal eventuell ein bisschen leichter, aber für Damen...
Es gab in den 80er Jahren eine Kollektion von Donna Karan, die hieß Seven Easy Pieces. Und da wollte sie mit dieser Kollektion zeigen, dass man mit nur 7 Kleidungsstücke braucht und dann ist man für alle Gelegenheiten perfekt ausgestattet.
Das finde ich richtig gut. Das möchte ich bitte, dass wir das nochmal in unseren Instagram- und TikTok-Account als Bild darstellen. Also über alle Buchstaben bzw. die Hintergründe dazu, diese zeigen wir ja sozusagen nochmal auf Instagram und TikTok. Und dort möchte ich, dass wir diese Kollektion dann nochmal zeigen.
Das finde
ich
gut. Das braucht dann aber einen extra Post.
Na gut, aber wir gucken es uns mal an und dann schauen wir mal, was wir
reinpacken. Ja, weil wie willst du das sonst machen? Weiß aber wir können es als Extra-Post machen. Guckt einfach auf unseren Instagram- und TikTok-Kanal Lust on Planet Fashion. Da findet ihr alle Looks zu den Folgen, die wir immer besprechen. Und noch mehr interessante Fashion-News und Sachen. Genau, jedenfalls, ich persönlich finde das interessant, aber kann mir das kaum vorstellen. Stell dir mal vor, also 35 Teile, wie viel Platz wir plötzlich hätten.
Meine Güte.
Das wäre krass, oder?
Da darf man aber mehr Schmuck und Accessoires haben bestimmt.
Oh, ich glaube nicht, dass du dann das eine mit dem anderen kompensieren kannst.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Muss.
Nein.
Schuhe.
Nein, es geht ja darum, sich zu reduzieren und dass es früh leichter für dich ist.
Ja.
Weil du einfach ja nur greifen musst und dann plötzlich passt alles zusammen.
Gut.
Deshalb sind die Farben auch alle relativ neutral.
Weniger Kleidungsstücke, dafür mehr Schuhe, basta.
Nein. Wir springen zu dem nächsten Buchstaben, den hast du, das ist D.
D, wie Dolce und Gabbana. Wie schreibt man eigentlich Gabbana?
Oh, das wollte ich sagen. Du kannst doch nicht einfach meinen Spruch klauen.
Sizilien, Italien, einfach heiß. So ist Dolce und Gabbana. Jedenfalls der Stil, ganz bekannt durch ihre Spitzenkleider. Das ist eigentlich so das Signature überhaupt. Weit über 30 Jahre schon gibt es dieses Unternehmen von den beiden Herren. Also der eine Dolce und der andere Gabbana im Nachnamen. Was denkst du über die? Beziehungsweise was weißt du über sie?
Ich weiß, wie sie aussehen. Ich weiß, spektakulär. Ja, ich weiß so ein bisschen, wie der Style ist. Ich kann dir keine bedeutenden Fakten dazu sagen. Also, wenn du mir jetzt 10 Klamotten hinhängen würdest, würde ich wahrscheinlich sagen können, was von Dolce & Gabbana wäre. Aber ich kann dir zu dem Unternehmen nichts sagen.
Okay, ich glaube, den Style kennt irgendwie jeder. Für mich interessant war an der Stelle die Kritik am Unternehmen. Kritik gibt es einiges über das Unternehmen zu sagen, denn im Jahr 2004, 2005 eine Steuerhinterziehung in Italien von 1 Milliarde Euro und macht aber nichts. Sie haben sich da ein bisschen rausgedrängelt und haben einfach 40 Millionen als Strafzahlung geleistet und dann war das einfach gegessen.
Was?
Lassen wir es einfach so, ne? Gar kein Problem, sizilianische Mafia lässt grüßen.
Hey.
Naja, kann man ja mal so sagen, oder? Also ein bisschen ist das schon so. Macht aber nichts. Andere Unternehmen haben das auch gemacht. Unter anderem Fendi. Die haben dann einfach in Rom, statt die Strafzahlung zu leisten, haben die sich den Trevi-Brunnen renovieren lassen und haben dann darauf eine Modenschau gemacht. Kein Problem. So kann man das auch umgehen. Ja, ansonsten immer wieder mal ziemlich interessantes Unternehmen, weil sie ein paar coole Kollektionen haben. Dann verschwindet es so ein bisschen wieder in der Versenkung. Viele kennen es euch sicherlich auch von den Parfüms. Ja. Dolce & Gabbana ist einfach D.
Okay, Dolce & Gabbana ist einfach D. Ich habe ein lustiges Wort zum Buchstaben E. Mal sehen, ob du weißt, was es ist. Da konnte ich mich nämlich nicht entscheiden und ich habe mich entschieden für Epauletten. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
Epauletten, ein lustiges Wort.
Weißt du, was das ist?
Spontan weiß ich es echt nicht.
Oh, ja, wirklich? Ganz schlimm, ich habe ein Modewort, was der Modeherr hier nicht kennt.
Ja, das kommt auch mal vor.
Oh mein Gott, ist das toll. Ich kann Schuhe dich noch ein bisschen heute belehren.
Los, hau raus.
Okay, es sind Schulterklappen oder Schulterverzierungen, die ursprünglich aus der Militärkleidung stammen. Also, wenn man es historisch betrachtet, wurden Epauletten im 18. Jahrhundert als Rangabzeichen für Offiziere verwendet. Heute sieht man die aber auch in Modekollektionen. Es gibt eine Person, die Epauletten noch ziemlich berühmt gemacht hat und die zu seinem Markenzeichen wurden. Weißt du, welche Person das sein könnte?
Boah, krass, du erwischt mich jetzt richtig gut, ne?
Ich weiß, dass du diese Person kennst.
Ja, bestimmt. Epauletten, wer trägt Epauletten? Also, wir sehen bei Balmain auf jeden Fall, bei Burberry gibt es auch Epauletten.
Soll ich dir einen Tipp geben?
Vivienne Westwood, keine Ahnung. Ah, sag mal.
Ich überlege jetzt, ob ich singe. Thriller.
Michael Jackson. Stimmt, ja. Du hast recht. Wow, krass Musik,
Im Thriller-Video.
Auf jeden Fall.
Oder oft in seinen Musikvideos trug er in den 80ern Outfits mit auffälligen Epauletten.
Stimmt, absolut.
Und das wurde zu seinem Style so ein bisschen.
Absolut. Sind cool, sind richtig, können richtig gut sein. Gerade jetzt in der Balmain Prä-Winterkollektion gab es ja auch so in der Herrenmode einige schöne Mäntelchen und Jacken mit tollen Epauletten. So richtig stark mit Goldfransen und Borten und so. Ganz toll, liebe ich auch. Epauletten, Mann. Ich dachte, es sind Schuhe, ne?
Nein, es sind keine Schuhe.
Cool, geil, richtig gut, freue ich mich. Ich habe F und ich habe 3 Wörter.
Nee, wie 3 Wörter?
Ja, 3 Wörter, die gehören zusammen. Ich habe die einfach zusammengenommen, weil ich die super finde. Und zwar Furious Fake Fur.
Okay, Kunstfell.
Genau, richtig gutes Kunstfell. Klimafreundlich? Fragezeichen. Aus Erdöl gemacht. Aber wenigstens stirbt kein Tier dabei.
Boah, okay.
Naja, ist ja immer so eine Frage, das Echtpelz oder nicht Echtpelz. Stella McCartney war einer der ersten großen ModedesignerInnen, die sozusagen auf Echtpelz verzichtet hat. Aber es gibt da noch einige Unternehmen, vor allem Fendi ist ja ein Unternehmen, die haben, da kommt es einfach, steckt es in der DNA drin, dass man Fell macht. Ansonsten Dior, Louis Vuitton, Givenchy sind immer noch Unternehmen, die mit Echtfell arbeiten. Wie findest du Fake für Echtfell? Hast du da eine Meinung?
Ich mag weder Kunstfell noch Echtfell. Wenn, dann würde ich eher Kunstfell nehmen.
Unglaublich. Ich finde ja Fell richtig gut.
Ich weiß, dass du Fell richtig gut findest und wir diskutieren da viel zu oft drüber. Und in irgendeiner Podcast-Folge haben wir das schon mal besprochen, wo wir auch eine Kollektion gesehen haben. Ja, das war so ein riesiger Mantel. War der nicht auch von Fendi?
Ach, ich weiß das. Ja, wir haben bei Fendi haben wir schon mal darüber geredet.
Ja, da haben wir irgendeine Kollektion besprochen. Und da war so ein riesiger, fetter Mantel.
Und Marni-Kollektion ja, im Winter mit so blau angemalt.
Ich mag den Look halt nicht. Oder wenn dann...
Also die Optik.
Ja, die Optik mag ich nicht. Und wenn, muss es schon sehr hochwertig aussehen. Aber es sollte Kunst sein, weil ich weiß nicht. Ich möchte irgendwie kein echtes Fell tragen.
Ja, finde ich auch tatsächlich. Aber da geht immer, bei der Frage geht immer dann so, diese Lederthematik geht dann immer gleich los. Und das ist alles echt ein schwieriges Thema. Aber ich bin auch völlig gegen.
Das stimmt. Ich weiß, ich bin trotzdem pro Leder, aber gegen Echtfell.
Ja, das ist auch was anderes, weil, also das meiste Leder ist Rind. Und das sind auch extra Lederfarmen. Aber die Tiere haben ein anderes Leben, als das bei so einem Frettchen ist zum Beispiel oder sowas, ja. Also das ist halt schon schwierig. Ja. Aber ich finde es toll, dass es vor allem, ich kenne das selber auch, es gibt ein holländisches, wunderbares Unternehmen, die machen ganz, ganz tolle Fake Fur. Der ist wirklich toll, fässt sich wunderbar an, habe ich selber auch schon verwendet. Ganz tolle Optik, gibt es in tollen Qualitäten und mit richtig schönen langen Zottelhaar und trotzdem schön anzufassen. Ich liebe es, ganz toll.
Okay, wir gehen zu G.
G.
Da hatte ich auch erst so ein Wort wie Epauletten, habe mich dann aber für was anderes entschieden, nämlich für Gucci. Eigentlich
Gucci,
nur Gucci.
Gucci.
Ja, Gucci. 1921 in Florenz gegründet und sind jetzt, oder was heißt jetzt, aber in letzter Zeit oder vor so wenigen Jahren hat man sehr oft an Gürtelschnallen dieses Doppel-G-Logo gesehen. Boah, oder Wahnsinn, auf Taschen, ja. Oder keine Ahnung. Es gibt wahrscheinlich relativ viel dazu zu sagen und viel wurde schon gesagt in dem Film mit Lady Gaga und dem Kylo Ren Schauspieler.
Adam Driver ist
ja,
der Mann.
Genau, Adam Driver. Was hältst du von Gucci?
Wir sind ja selber in Florenz in dem Gucci Café und in dem Gucci Store gewesen, haben wir auch in dem Gucci Café uns was gegönnt. Ich finde die Historie ja schon cool, finde ich gut, aber ich bin tatsächlich kein großer Fan. Also ich finde es gut, dass es das gibt, aber das ist eines der letzten Unternehmen, wo ich mir was kaufen würde.
Wirklich?
Ja, ich stehe gar nicht auf Gucci. Überhaupt nicht.
Okay.
Also auch noch nie hat mich das irgendwie interessiert. Früher war ja Tom Ford der Designer bei Gucci und ich mag Tom Ford und ich habe ja auch selber eine Brille von ihm und sowas, aber selbst das hat mich nicht, gut, das ist schon sehr lange her, das ist so, ja. Aber nein.
Aber es hat nochmal einen Aufwind bekommen.
Ja, total, absolut. Total, total gut. Also.
Aber jetzt so die Sachen, die man so im Kopf hat, wenn man an Gucci denkt, die würde ich tatsächlich auch nicht kaufen. Also gerade dieses Gucci, die Monogramm-Sachen auch das mit diesem Rot-Grün gestreift, das, na, ich mag es auch nicht so doll.
Na, die haben halt schon krasse Signatures
und sowas. Das stimmt.
Und wenn wir jetzt, wenn ich nicht bei L ein anderes Wort hätte, würde ich jetzt sagen, dass das die Logomania pur ist. Ich habe L. Aber das ist, ich bin ja noch nicht bei L.
Wir
aber,
sind nicht bei L.
Aber das passt da sehr gut. Also, weil Logomania, dieses übertriebene, überall muss das Logo zu sehen sein und so häufig wie es geht, das ist schon ziemlich krass bei Gucci ausgeprägt. Aber ich mochte das Café und auch den Style und die Atmosphäre. Das hat mir sehr gut gefallen. So dieses Historische und sowas, das finde ich so ein bisschen schmeichelt.
Von 2015 bis 2022 war der Kreativdirektor Alessandro Michele bei Gucci. Und seitdem hat er die Marke wieder zurück in den Fokus der Modewelt gebracht.
Ja, war ein Riesenhit.
Ja.
Er ist jetzt bei Valentino und macht genau das Gleiche. Könnte man mal kritisch betrachten. Hier nicht.
Nicht an dieser Stelle. Vielleicht an späterer Stelle.
Bin ich schon wieder dran?
Ja.
Okay, H wie High Heels.
High Heels? Von allen nimmst du High Heels?
Ja.
Bei H gibt es so gute Begriffe. Haute Couture.
Ach, das haben wir ja auch schon 100 Mal erklärt, was das ist.
Ja.
Nein, ich wollte über High Heels sprechen. Und zwar
oh Gott,
echt? Schuh oder Folterinstrument.
Also, du haust heute hier die Schlagzeilen raus, ne? Schuh oder Folterinstrument, okay.
Gut, ne? Design fürs Auge und für Schmerz für die Füße. Der teuerste Schuh, das wollte ich wissen, der teuerste High Heel, und zwar ist der Passion Diamond Schuh von Yada Dubai, kommt also aus Dubai, ist der teuerste Schuh der Welt. Wie Schokolade. Im Wert von 17 Millionen Dollar.
Oh mein Gott.
Aus Gold und Diamanten.
Ich hoffe, er ist wenigstens bequem.
Der bekannteste High Heel stammt von Christian Louboutin und ich bin nicht begabt in Französisch, aber ich glaube, der heißt Pigalle. Das ist dieser ganz klassische in Schwarz, Glattleder mit der roten Sohle.
Der ist auch hübsch.
700 Euro.
Ja, der ist auch hübsch. Den finde ich auch hübsch.
Also, wenn man dann ein Folterinstrument möchte, dann kann man vielleicht...
Sollte man das nehmen?
Sollte man eher das nehmen. Okay. Also den 700 Euro, vielleicht auch einen anderen kann. Oder man lässt sein, je nachdem.
High Heels. Man kann auch günstigere High Heels bekommen.
Ja, natürlich, um Gottes Willen.
Ich habe mal sehr gerne High Heels getragen, aber irgendwie nicht mehr so. Und ich hatte so... ich weiß nicht. Also im Alltag greife ich dann gerne auf was Bequemeres zurück. Und für besonders, keine Ahnung, dann greife ich zu den Kiss Heels.
Wie jetzt? Du hast jetzt... Also für diese besonderen Events, die tollen Veranstaltungen, wo du ständig eingeladen wirst, dann trägst du keine High Heels? Ernsthaft? Selbst Victoria Beckham zur Weihnachtsfeier hattest du flache Schuhe an. Wirklich, wir waren eingeladen und echt, du hast den ganzen Schmuck und deine Gürtelschnalle von ihr umgemacht und du hattest trotzdem flache Schuhe an.
Oh Gott, ich hoffe, du hast Victoria Beckham bei V. Dann kann ich auch
ich mal nicht
über
V.
meine Geburtstagsgeschenke reden. Na, ich hatte doch weh, oder?
Ich hab V. Du hast V. Ich hab B.
Oh mein Gott, ich tu mein V gleich nochmal ändern.
Ich weiß sehr gut, wie sicher wir sind in den Buchstaben, die wir haben.
Ja, du hattest ja sowieso einen Dreher drin, ne? Aber dazu später mehr. Bei was waren wir jetzt nochmal? Bei High Heels. Ach, High Heels. Ja, so. High Heels. Nee, ich greife dann, wenn wir weggehen, gerne auf die Kiss Heels zurück. Die trage ich schon nicht oft genug, wie ich es eigentlich tun sollte.
Ja.
Und ich müsste mir eigentlich neue High Heels kaufen. Aber dann müssten die wirklich schön sein. Also die Louboutins, die würde ich schon nehmen.
Ach so.
Aber ich wäre nicht bereit, 700 Euro dafür auszugeben.
Okay.
Das ist mir einfach zu viel. Dazu hast du auf jeden Fall was zu sagen. Das weiß ich. Issey Miyake.
Oh.
Ich wusste, bitte, dass du so reagierst.
Das ist kein Schnupfen.
Nein. Es ist ein Designer, der bekannt ist für seine innovativen Plissé-Techniken und seine minimalistische Ästhetik. Und es gibt, was ich nicht wusste, unglaublich viele Parfüms von ihm. Das war mir überhaupt nicht klar. Genau. Wusstest du eigentlich, dass Issey Miyake ein sehr, sehr bekanntes Mode-Piece für eine bestimmte Person entworfen hat? Und wenn ja, welches Piece ist es für welche Person?
Boah, bist du mies, ey. Weißt du, wie viele Designer es gibt und wie viele tolle Teile die alle hergestellt haben?
Es ist nicht aus Plissé, das sage ich gleich.
Es ist nicht aus, nicht Plissé. Okay.
Nein.
Er ist ja auch sehr dekonstruktiv.
Also er hat einen Teil entworfen für eine Person und die wurde von der Person zu dem Markenzeichen.
Wow, Krass. Respekt, Mann. Du baust mir aber Fallen, Leute. Das hast du mit Absicht gemacht. Okay, ich weiß es nicht.
Okay, Issey Miyake entwarf den ikonisch schwarzen Rollkragenpullover, der von Steve Jobs dann zum Markenzeichen wurde.
Ach echt,
wow. Ja, den hat er entworfen.
Wow, stark. Guter Mann, guter Mann. Kommt ihr aus Hiroshima, kommt Issey Miyake. Und seine Familie hat ja tatsächlich auch diesen Bombenangriff also miterlebt und den Atombombenabwurf. Und das hat ihn in seiner Karriere ja immer beeinflusst.
Wie soll ich jetzt noch irgendwas Fröhliches erzählen,
nachdem du das gesagt hast? Nein, nein, aber die Plissés sind toll. Die Plissés, ich liebe Plissés.
Er revolutionierte übrigens die Modewelt, weil seine Plissés maschinenwaschbar sind.
Mhm.
Verrückt, oder?
Super. Plissés sind ja ganz viele Falten, so ganz zarte Falten, kennt man ja vor allem von dem Rücken, aber er hat das ja in alle Kleidungsstücke integriert. Und die sind alle, weil es gibt ja auch nur eine Größe und die Größe passt jedem. Das ist ja das Irre, weil das ja stretcht und all solche Sachen. Das ist so toll und in tollen poppigen Farben. Nicht für mich, aber cool. Einfach cool. Plissés, geiles Handwerk.
Und er macht auch schwarze Rollkragenpullover.
Und er macht auch schwarze Rollkragen. Vielleicht muss ich mir das mal anschauen. Ich mag den Rollkragen auch.
J, bitte.
Jogginghosen, na klar, logisch. Oh,
Jogginghosen nimmst du bei J? Was für ein enttäuschender Buchstabe. Siehst du? Stimm wieder nach. Hi, jetzt
das
kommst du jetzt
mit Jogginghosen. Das Love and Hate Peace schlechthin. Karl Lagerfeld sagte.
Oh, sag's nicht.
Doch, nein. Wer die Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Ja, und dazu möchte ich bitte nochmal sagen, was ich immer an der Stelle sage, dass irgendwann später hat er mal Jogginghosen, ach nee, das waren Jeans, ne?
Es gab mal, ja, es gab auch tatsächlich von Chanel auch mal so
genau, eine und, Art Jogginghose. Und dann hat er gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.
Ja, ja, hat er auch recht.
Ja.
Er hat bei beiden recht, finde ich.
Wir haben beide keine Jogginghose.
Doch, ich habe eine.
Hä?
Ich habe eine Doch, einzige, habe ich.
Diese schwarze, schlapprige, stimmt. Hä, hast du die noch?
Ich habe noch eine. Naja, nee, die ist nicht, das ist nicht, die ist schon etwas eng anliegender und so, aber ich trage die echt nicht gern. Die hat so Nähte und Ziernähte und sowas und die drückt, ach, ich mag
es. Aber schon oben mit diesem Bund,
ja,
mit
den Kordeln. Ja, genau, das möchte ich nochmal sagen. Und zwar, die klassische Jogginghose ist schon in den 1920ern in Frankreich erfunden worden und zwar, um in ihr Gymnastik zu machen. Es war ein weiches Wollgewebe, aber erst in den 70ern kam in dem Aufkommen des Fitnesswahns der Stretchbund mit der Kordel dazu. Und die bekannteste Jogginghose ist natürlich die Adidas Original Jogginghose, die Trefoil, also die mit den drei Streifen.
Die mit den Knöpfen?
Nein, die klassische, nur mit drei Streifen.
Okay.
Die
ja, ich weiß welche.
Mit den Knöpfen nicht.
Ja.
Aber das ist ja so.
Ich mag keine Jogginghosen, die beulen immer so schnell. Ich weiß auch nicht, warum man die draußen tragen sollte.
Ich liebe das, wenn man rausgeht mit der und sein Handy und seinen fetten Schlüsselbund in die Hosentasche reinsteckt und das zieht dann alles so nach unten und dann hat man sich für eine Jogginghose entschieden, die so einen ganz tollen, undefinierten Grauton hat, so hellgrau mit einer leichten Meliertheit. Mmh, ein Genuss.
Und wenn es schön so ausgebeult an den Knien und ein bisschen ausgewaschen vielleicht noch dort. Ein
absoluter Genuss.
Ja.
Ja, vor allem in der Männermode. Mm, Jungs, ihr macht das klasse.
Oh, bist du böse?
Das kann ich nicht.
Geht ja, nicht. Nee, ich mag es auch nicht. Und ehrlich gesagt, zum Sport machen wäre mir das zu warm.
Überhaupt geht gar nicht. Ich kann mir auch niemand
also, erwähnen, dass du da einen Sport ja, machst, also was ich vielleicht verstehen kann noch, ist, wenn man die so für cozy haben auf der Couch. Da kann ich das vielleicht noch nachvollziehen. So, wenn man sagt, okay, eine coole Jogginghose. Kann ich vielleicht verstehen. Aber alles darüber hinaus geht für mich nicht. Zum Sport wäre es mir zu warm. Für rausgehen geht es erst recht nicht. Da sieht man immer schlumpihaft aus. Nee, das geht nicht. Wir springen zu K. Wie Kaschmir.
Oh.
Ja, jeder kennt es oder hat es zumindest mal gehört. Ein luxuriöses, weiches Material, das aus der Wolle von der Kaschmirziege gewonnen wird. Genau, es soll außergewöhnlich warm sein und sehr leicht trotzdem. Und ja, das findet man häufig in Pullovern oder Schals. Übrigens, Kaschmir wird hauptsächlich aus der Region Kaschmir und angrenzenden Gebieten in Zentralasien importiert und ist eins der teuersten Materialien der Welt.
Das liegt daran, dass das eine Hohlfaser ist. Das heißt, das Haar der Kaschmirziege ist innen hohl, ein Luftraum. Und das führt dazu, dass die Wärme sich sozusagen dadurch gut aufwärmt. Und das ist eben was ganz Besonderes. Dann ist es sehr weich und sehr robust. Aber natürlich wiederum auch, weil es so sehr weich ist, auch relativ empfindlich.
Übrigens hat der Kaschmirhandel eine lange Geschichte und war in den vergangenen Jahrhunderten ein begehrtes Gut, das auch als Währung genutzt wurde.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ähnlich wie die Seide.
Ja.
Ja, cool.
Hast du was mit
Kaschmir? Ja, ich habe einen Rick Owens Pullover, der ist aus Kaschmir. Prozentual. Ich weiß nicht, sind 80% Kaschmir, glaube ich.
Ich habe nichts aus Kaschmir.
Dann wird es Zeit. Für viele ist es ja wirklich, ist es sauteuer. Richtig teuer, Kaschmir ist richtig teuer. Ich hatte auch früher mal einen Mantel, fällt mir ein. Aber da war nur anteilig Kaschmir drin. Gibt's oft auch bei Mänteln als Gemisch.
Dann L.
L wie Layering.
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 Oder auf Deutsch gesagt Zwiebellook.
Kleidung als Schichttorte, habe ich mir dazu aufgeschrieben. Schicht für Schicht.
Eigentlich.
Und dann noch eine Schicht. Genau. Übrigens, den Layering-Style hat Vivian Westwood gegründet.
Wer?
Oder beziehungsweise Vivian Westwood hat den Style sozusagen geprägt. Der Trend kommt immer wieder. Es gibt ihn mal ganz avantgardistisch, indem man ganz viele dekonstruierte Teile, die so schräg geschnitten teilweise sind oder aus verschiedenen Materialien, Oberflächen besteht. Oder es gibt ihn ganz casual, also dass man ihn mit Hemd und oder Bluse und dann mehrere Jäckchen drüber und so weiter trägt. Es ist aber auch nicht jeder Layering-Look ein Layering-Look.
Das hast du schön gesagt. Warum denn nicht?
Weil das Wichtigste daran ist, dass es tatsächlich unterschiedliche Farben und also Farben oder Materialien sind und die müssen unterschiedliche Längen haben und sich untereinander irgendwie ein bisschen ergänzen.
Okay.
Wie findest du Layering?
Ich kann quasi nicht wild einfach irgendwas übereinander ziehen und das dann als Layering-Look betiteln. Das wolltest du sagen.
Genau, wenn du ein Hemd, eine Strickjacke und eine Weste darüber trägst, ist es nicht Layering.
Gut. Wie finde ich Layering? Gut. Ich finde Layering gut. Ja, mir gefällt es. Kann interessant sein, wenn es nicht übertrieben ist. Es gibt von Friends so eine Szene, wo Joey alles angezogen hat, was Chandler hat, weil er irgendwas gemacht hat. Das ist nicht Layering.
Das ist nicht Layering, ich weiß. Er hat so viele Pullover an und so. Das ist nicht Layering, genau. Also die müssen miteinander agieren, die Teile. Und die müssen unterschiedliche Längen haben.
Gut, dann komme ich zu M. Und damit haben wir jetzt so einen kleinen Moment, der gerade unseren Buchstaben G wieder so ein bisschen rund macht. Nämlich, es ist Monogramm.
Oh.
Monogramm ist mein M. Und zwar ist es ein Design, das meist aus den Initialen eines Namens besteht, beziehungsweise halt in der Modeindustrie, um Marken zu kennzeichnen. Man kennt das Monogramm ganz viel von Louis Vuitton-Taschen, dem LV, oder von Gucci.
Oder Chanel.
Ja, ja, die C ist bei Chanel. Ja, ich habe jetzt so an dieses komplette Monogrammmuster gedacht, wie du es halt auf den Taschen und so den Gucci-Cappies und Louis Vuitton-Taschen und so siehst.
Ja, wenn es so als Pattern, als Muster genutzt wird. Stimmt, das gibt es bei Chanel eher weniger.
Ja. Ja. Was aber ist, bis auf bei Louis Vuitton, sehe ich mich da ganz schön schnell satt an solchen Sachen. Also an so komplett Monogrammmustern. Also ich hatte ja mal eine Tasche von DKNY, ne?
Ja.
Aus dem TK Maxx. Und die hatte auch so ein komplett Monogrammmuster. Und die habe ich ja neulich aussortiert. Ich habe Taschen aussortiert an dieser Stelle. Weil ich habe die angeguckt und es hat mich einfach nur genervt. Aber bei Louis Vuitton nicht.
Naja, ja, ich verstehe das. Also das gibt's ja auch zum Beispiel so von Michael Kors. Das ist ja auch so eine sehr bekannte Marke, die oft solche Monogramme verwenden und als Muster. Ich verstehe das. Also mich sättigt das auch schnell.
Ja.
Ja.
Monogramme wurden übrigens ursprünglich auf Kleidung oder Accessoires genäht, um den Besitz des Stückes zu kennzeichnen. Das war ein Luxusmerkmal der Aristokratie.
Cool. Als Futter, als Innenstofffutter so, mag ich das wiederum.
Ja, das ist cool.
Das finde ich gut. Wenn der außen das nicht und dann so machst du so.
So, das war Monogramm.
Monogramm. Ich habe den Buchstaben N und der steht für mich für Nude.
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 Da lässt man dich mal alleine, sagt zu dir, hey, komm, überleg mal, was fällt dir jetzt zu dem Buchstaben ein und du denkst nur an nackt.
Genau, der Versuch, wie nackt auszusehen, ohne das Risiko von Peinlichkeiten.
Ach schön, das ist wieder so ein Slogan für den Buchstaben.
Ne? Aber der Ursprung kommt eigentlich daher, dass man versucht, eher Natürlichkeit und Minimalismus auszudrücken. Und einer der ersten, der das erkannt hat, war kein anderer als Yves Saint Laurent. Der hat schon in den 70er Jahren, nämlich 1971, eine Nude-Kollektion rausgebracht.
Mhm.
Mit einer ganz aufsehenerregenden Kampagne. Und zwar hat er da selbst nackt posiert.
Nackt
posiert. Also du hast jetzt keine Genitalien gesehen oder ähnliches, aber er saß dann nackt. Mhm. Ziemlich dünn. Diese Kampagne, die kam 2000 irgendwann nochmal. Und da hat man dann ein Pendant-Männermodell hingesetzt. Und der ist aber deutlich stämmiger, also deutlich kräftiger, muskulöser. Und die Königin bzw. Meisterin des Nudes ist deine Freundin Kim Kardashian.
Kim K.
Kim K. Mit ihrer Marke Skims hat sie neue Maßstäbe für das Thema Nude und Nude Tones gesetzt.
Das stimmt. Die hat, an die musste ich auch gleich denken. Ja.
Aber eigentlich.
Oh, jetzt kommt's.
Jetzt kommt wieder.
Schon jemand, noch ein eigentlich.
Hat sich Kim Kardashian das auch nur abgeguckt?
Das ist ja ein Schock, dass sie sich was irgendwo abguckt. Das kann doch nicht sein.
Und zwar hat Christian Louboutin Nude-Tone-Schuhe, also seine
Heels, rausgebracht. Ja.
Und er hat dann festgestellt, die hat er in dem klassisches klingt jetzt echt ein bisschen bekloppt eigentlich, aber in einem Hautton gemacht. Und hat dann aber relativ schnell festgestellt, dass er eigentlich ja damit falsch liegt, denn er hat es in dem Ton eines weißen Menschen gemacht sozusagen, also ein Rosé-Hautton gemacht. Und er hat dann angefangen, die unterschiedlichen Hauttöne in Schuhe zu übertragen, die Menschen haben können.
Mm.
So dass quasi
die ganze Palette abgebildet
ist. Die ganze Farbpalette von Hauttönen, die es so, oder so ein Großteil, die es so geben kann. Und hat eben diesen Schuh in unterschiedlichen Hauttönen, Nude-Tönen rausgebracht.
Cool.
Und das ist ja das, was im Prinzip Kim Kardashian ja mehr
auch
oder
macht.
Weniger auch macht.
Ja.
Genau. Aber er war da viel, viel früher dran.
Ja.
Wie findest du Nude?
Ich habe auch so einen Hautton-Body. Ich habe gerade überlegt und die ganze Zeit habe ich gedacht, dass meiner von Margiela ist, aber er ist von Skims.
Hm.
Ja, den hast du mir geschenkt sogar.
Sie.
Ich mag das. Also ich finde das gut. Ich mag das. Ich finde das schön.
Ja. Ich finde, man kann, also ich bin ja dann immer aus der Sicht des Gestalters, man kann da schon noch witzige Effekte machen, mhm. beziehungsweise auch im Make-up-Bereich finde ich das auch ehrlich gesagt sehr schön.
Mhm. Ich auch. Und auch in Schuhen finde ich das schön. Also als du gerade von High Heels geredet hast, finde ich das schön. Als Body finde ich das schön. Wenn ich das selber trage, also ich habe ja diesen einen Body, habe ich ja gerade gesagt, ist es tatsächlich so, dass manchmal, wenn ich irgendwie am Spiegel vorbeigehe oder so, dass dann kurz denke, oh, sieht der wie nackt aus. Aber
ja, genau, das ist ja das. Also, was mir jetzt persönlich noch nicht passiert ist, wenn ich Kleidung anhatte, dass ich dachte, ich bin nackt.
Ich habe nicht gedacht, dass ich nackt bin. Ich habe nicht gedacht, dass ich nackt bin, aber ich sehe manchmal so aus wie nackt. Oder wenn ich es auf dem Foto sehe oder so.
Ja, aber ich finde es tatsächlich manchmal so, wenn man irgendwo durch die Stadt geht oder so, oder man fährt mit dem Auto irgendwie und siehst eine Person und denkst so, oh mein Gott, was denn jetzt? Oh. Und dann haben die einfach so manchmal ja gar nicht wirklich so ein Nötchen an, aber so ein Aprikoton oder sowas und haben irgendwie aus Gründen, ich glaube nicht, dass das bewusst, ich will mich nude kleiden, sondern einfach
weil aus Versehen.
Aus Versehen
nackt.
So, hatte in die Farbe und dann denkst du so, oh Gott, die ist nackt. Wie ist das denn?
Schlimm finde ich das bei Hosen und bei Leggings. Ja. Bei Leggings finde ich das am allerschlimmsten.
Ganz schlimm.
Ja, okay, ganz also es gibt auch sein. Blöde Nude-Sachen. Ja. Das stimmt, ich glaube, wir waren mal irgendwo, wo wir mal gesehen haben mit so Nude-Leggings.
Ja.
Und wo wir uns kurz angeguckt haben und dachten so, Alter, das war wirklich schlimm.
Ja, kann auch manchmal wirklich schlimm sein.
Kann schlimm sein.
Okay. Ja.
Ich.
Aber es darf jeder vertragen, was er will. Bums, was.
Ja. Ich gehe jetzt zum Buchstaben O.
Oh.
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 Oh, oversized.
Oversized.
Oversized. Oversized. Ein Modetrend. Ich habe leider nicht so eine flotten Sprüche wie du. Ein Modetrend, bei dem Kleidungsstücke viel größer getragen werden, und zwar bewusst, als die eigene Körpergröße, damit man lässig aussieht und einen komfortablen Look hat und so. Genau. Übrigens wurde Oversized-Mode besonders in den 1980er Jahren populär, vor allem durch welchen Designer?
Thierry Mugler und Claude Montana.
Jean-Paul Gaultier.
Na gut, aber der...
Jean-Paul Gaultier. Ich habe mir Jean-Paul Gaultier aufgeschrieben und wenn das auf meinem Zettel steht, dann ist das einfach so gesetzt.
Gut.
Ja. Aber es ist schön, wie du geguckt hast.
Schreiben wir die Modegeschichte einfach.
Ja. In den 90ern galt das so als Teil von dem Hip-Hop-Styles, wo du so weite Hosen hattest und weite Shirts dazu und so. Genau. Wie findest du Oversized?
Das kann wirklich gut sein und es gibt auch... Dabei gehe ich jetzt wieder eher in Richtung Männermode. Bei Damenmode finde ich das teilweise nicht so toll, so grundlegend wahrscheinlich. Aber bei Männermode finde ich das manchmal gut. Und es gibt so Körperformen, wo das wirklich gut aussieht. Also wenn du der etwas kräftigere, athletische Typ bist, finde ich, dann passt Oversize auch richtig gut, finde ich so. Wenn du, aber ich so mit meiner Brotfigur, finde ich immer,
Brotfigur.
Oversize ist bei mir nur dickmachend. So, und ich, sorry for that, aber ich will nicht kräftiger aussehen.
Okay, nächste Frage. Ich habe auch meine Meinung, aber ich will erst das von dir wissen. Wie findest du Oversized an mir?
Haben wir ja auch schon festgestellt, wenn wir ja für dich einkaufen gehen, dass Oversized auch bei dir nicht so gut ist. Du hast eine sehr weibliche Figur und du hast eine tolle Taille und Hüfte und Busen. Und dann darf das ruhig auch gezeigt werden und das... Ich persönlich mag das und das finde ich gut. Es ist ja nicht, dass man freizügig ist, aber und das soll betont sein. Und ansonsten, wenn das Oversize ist, dann wird man gern mal gedrungen oder so. Also das muss man gut können.
Ja, das stimmt. Ich mag es an mir nämlich auch nicht so, weil ich wirklich, also an meinem Körper ist gerade diese Sanduhrform ja das Schöne und dass ich wirklich eine relativ schmale Taille habe und zu dem restlichen von dem Sand, wo er herkommt und wo er hingeht.
Das heißt, genau. Also diese Skulpturen noch ja. Ein bisschen geformt.
Genau. Und wenn ich mir das nehme durch das Oversize, sieht es einfach nur noch irgendwie unvorteilhaft aus. Also ich fühle mich darin auch nicht wohl. An anderen gefällt mir das wiederum gut. Also bei manchen sehe ich das und denke, boah, das sieht echt cool aus. So Oversize sieht stark aus. Hätte ich auch gerne, dann versuche ich es und denke so, oh nee, kannst du nicht tragen. Es ist mir wahrscheinlich auch nicht weiblich, feminin genug. Ich mag das ja, mich feminin anzuziehen.
Ich versuche auch tatsächlich jetzt nochmal drüber nachzudenken, wo oder welches Unternehmen oder welche Person jetzt bekannt ist dafür für Oversized Look. Doch, mir fällt mir gerade ein, Billie Eilish ist bekannt dafür.
Mhm.
So jetzt aus unserer jetzigen Zeit, aber ansonsten fällt mir jetzt echt jetzt irgendwas so in dem Fashion-Universe fällt mir keiner ein. Kein Unternehmen, wo ich sage, die haben Damenmode in Oversize.
Balenciaga vielleicht? Gut. Ja, vielleicht Herrenmode, ne?
Breite Schultern und so, das zählt dann nicht für mich so rein.
Nee, aber die haben auch so eine weiten Hosen ja, und Shirts
ja,
und so.
Ja. Aber in Damen ist es auch dann...
Ja, das
wisst also die, ja, da gibt es eine Kombination manchmal draus. Da muss man auch mal so sagen, die haben halt so extra super 0-0 Models, die so gar nichts wiegen. Also, wo du halt einfach alles drüber stopfen kannst und dann passt das schon irgendwie, ohne dass
ich
das irgendwie...
Ich habe nicht gesagt, dass ich das gut finde.
Nee, da. Also, ja, das weiß ich schon. Also, ich mag das auch nicht.
Ja.
Aber es hat seine Berechtigung. Man kann gut damit spielen und es ist auch bestimmt ganz cool,
ja.
Wer das draus hat.
Und jetzt kommen wir zu dem Moment, wo du dich vertan hast und jetzt einfach die nächsten beiden Buchstaben gegriffen hast, obwohl einer davon mir gehört hätte. Aber
ja.
Jetzt darfst du zwei machen.
Ich habe jetzt mal zwei.
Ja,
okay.
Fangen mit P an.
P. P wie Pufferjacket.
Pufferjacket.
Schlafsack auf zwei Beinen. Warum im Winter frieren, wenn du dich in eine künstliche Bettdecke hüllen kannst? Die bekannteste Marke für Pufferjackets ist Moncler, ein italienisches Unternehmen. Die aufgeplusterte Jacken machen mit Daunen gefüllt extrem teuer. Die Halbwertszeit einer Pufferjacket ist eine Saison, dann ist sie schon wieder out. Oder wo sie immer geht, ist in St. Moritz, zu Kaviar, Champagner oder was auch richtig gut passt zur Pufferjacket, ist einfach am Rande eines Fußballplatzes da. Sie findest du auch immer wieder. Sie ist geliebt und sie ist gehasst. Was hast du für eine Meinung zur Pufferjacket?
Aber meinst du jetzt so Downjacken oder was zählen wir jetzt unter Pufferjackets?
Also ich rede schon von denen, die richtig Moncler-mäßig aufgepuffert, also richtig aufgeblasen sind. Ich rede jetzt nicht von einer normalen Steppjacke.
Also
Steppjacke ist nochmal
mit viel Füllung.
Schon eine ordentliche Füllung. Und ich rede jetzt auch nicht von Schiebekleidung.
Mag ich, glaube ich, nicht so.
Cool, gut, dass ich eine habe.
Na, aber die findest du, das ist schon eine Pufferjacke?
Ja,
das die ist eine schwarze.
Ja.
Also, aber die sieht cool aus an dir. Aber an mir?
Du hast selber einen Puffermantel.
Findest du, es zählt darunter? Du hast gesagt, was gesteppt ist, zählt nicht darunter.
Ja, ist aber schon so.
Aber es ist ja aber nicht
übelst, so aufgeblasen.
Es ist, nee, es ist nicht aufgeblasen. Es ist eigentlich relativ körpernah.
Ja, das stimmt. Ich bin.
Weil dann sind es ja doch nur die Steppnähte.
Ich finde die Puffer-Jackets schon ganz cool, wenn sie ein tolles Design haben. Also wenn man sieht, dass es nicht einfach nur eine Standardform ist, sondern da ist irgendwas Besonderes dran. Und es ist tatsächlich so, dass es wirklich immer nur eine Saison funktioniert. Also du findest es selber eine Saison gut und dann die nächste Saison, also wenn der einen das Thema vielleicht interessiert, sagst du schon wieder, ich habe schon wieder dringend Lust auf was Neues, auf was anderes.
Aber du hast deine Puffer-Jacket schon zwei Saisons.
Das stimmt, aber die ist halt auch wirklich, also die habe ich auch nicht aus optischen Gründen gekauft, sondern wirklich nur, weil sie extrem warm ist.
Ja. Und ist auch nicht so eine glänzende. Also ich kann mir gerade irgendwie wenig darunter vorstellen. Also
so eine richtig glänzende Puffer-Jacket oder matt glänzende Puffer-Jacket, die auch gerne mal unisex ist. Um die geht's.
Also es kommt für mich wahrscheinlich auch darauf an, was es für eine ist. Weil ich habe jetzt erst an diese Rick Owens riesigen Dinger gedacht, ne?
Ja, haben wir.
Die sind zum Beispiel ganz cool, aber ich habe da auch schnell so eine Billig-Variante davon im Kopf. In Blau.
Ja.
Mit orangenem Futter so.
Okay, krass. Blau, orange, okay.
Ne, ich weiß nicht. Und das ist für mich irgendwie schwierig. Also ich glaube, ich müsste Modelle sehen, um zu sagen, wie ich das finde.
Okay.
Aber für den Winter kann man sich ruhig warm anziehen.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem ein heißes, umstrittenes Thema.
Ja.
Wobei Moncler schon ein cooles Label ist.
Also ja.
Ein cooles Unternehmen, machen coole Sachen. Ich mach mal weiter mit dem nächsten Buchstaben. Q.
Q, wie, wie?
Quite Luxury.
Oh.
Mach nicht, oh, du hast
Quite Luxury.
Gehabt. Ja.
Fiel dir da nichts Besseres ein?
Nein, gibt nur Quite Luxury.
Gar nicht, es gibt bestimmt noch mehr.
Sag mal.
Weiß ich nicht.
Mit Q. Quite Luxury, reg dich nicht auf, Quite Luxury.
Hat mir eine Folge dazu.
Beschreib mal das.
Hört gerne in die Folge rein. Wir reden zwar trotzdem jetzt darüber, das ist eine sehr schöne Folge. Polentaschen sind Quite Luxury. Da haben wir gesagt, Quite Luxury sind stilvolle Kleidung, teure Kleidung, ohne dass du es quasi der Kleidung sofort direkt ansiehst, weil jetzt keine großen Logos drauf sind, sondern es ist quasi mühelos, umwerfend, teuer, schick.
Ich finde.
Hast du keinen Slogan zu Quite Luxury?
Nein, ich habe das extra freigelassen, weil ich gedacht habe, wir reden da sowieso sehr viel darüber. Also wir haben ja schon darüber geredet und ich wusste, dass wir darauf hinkommen, dass wir schon eine Folge dazu gemacht haben. Wer sich für den Quite Luxury Trend interessiert, müsste Folge 16 sein.
Später.
Nee. Nein.
Okay. Folge 16 ist auf keinen Fall. Folge 16 war Handtaschenliebe. Warum guckst du mich perplex. Jetzt an?
Okay.
Warum?
Handtaschenliebe.
Ja, Handtaschenliebe war Folge 16.
Nein. Ich fand aber vorhin, als du nämlich den Buchstaben C hattest mit Capsule Wardrobe und hast du gesagt, es ist eine reduzierte Anzahl an Kleidungsstücken, dachte ich, fiel mir wieder ein, Quite Luxury. Passt eigentlich
passt gut schon zusammen. Ziemlich,
ist ja so die Richtung, wenn du alles in einen.
Ist vielleicht Liebespaar, Quite Luxury und
Capsule Wardrobe.
Capsule Wardrobe.
Ja,
Capsule Wardrobe. Ja, es sind vielleicht verliebt ineinander, weil dann könntest du teure, hochwertige Kleidung kaufen. In gedeckten Farben. Und wenn du dann schaffst, so 30 bis 40 Teile davon in deinen Kleiderschrank zu morphen, dann kannst du dir immer wieder tolle Outfits daraus machen.
Ja. Du hast jetzt aber den nächsten Buchstaben.
Und das war der Buchstabe PQR. Wir sind bei R, ne? Ja. Oh, hatte ich. Genau. Das war der Buchstabe, den hatte ich ganz zuletzt, weil da fiel es mir übelst schwer.
R.
R.
Okay,
cool. Fiel mir übelst schwer.
Ja.
Rick Owens wollte ich nicht. Okay. Beziehungsweise fiel mir das doch erst jetzt ein. Nein, R fiel mir schwer und deshalb habe ich einen richtig blöden Begriff bei R.
Ich freue mich.
Runway.
Ach, guter Begriff.
Findest du?
Ja, doch.
Ja?
Ich hatte ja auch mehr C aufgeschrieben und dann war es Catwalk und dachte ich so, naja, Catwalk ist auch, aber Runway.
Runway. Der Laufsteg, auf dem die Models die neuesten Kollektionen von DesignerInnen präsentieren. Interessant. Weißt du denn, wann die erste Modenschau stattfand? Mit einem Runway?
Mit einem richtigen Runway.
Ja, weiß ich nicht. Es ist Runway das Thema. Und wenn da eine Modenschau war, dann liefen die bestimmt
über einen Runway. Naja, eine Modenschau und Runway. Also es gab ja so, in Paris gibt es ja so, schon recht früh gibt es ja schon so diese Ateliershows. Aber ich weiß nicht, ob das als Runway zählt, weil da war wenig
Platz. Sag jetzt ein Ja einfach.
Ich sag jetzt mal, und ich, darf ich auch ein Land nochmal sagen? Also ich sag New York, also nicht ein Land, New York sage ich. Und dann gehe ich mal davon aus, dass das 1926.
Ich habe mir aufgeschrieben, die erste bekannte Modenschau fand 1903 statt und wurde von der französischen Designerin Lucille organisiert.
Mhm.
Kennst du die?
Nee, tatsächlich nicht. 1903, das ist auch...
Ein bisschen länger her.
Ja.
Ist schon ein bisschen länger.
Das ist ja noch eher Modemacher als...
Ja.
Modemacher.
Runway.
Schon ausgesagt.
Runway, auch in der Teufel trägt Prada ein Magazin.
Ja, Runway ist toll. Ich mag Runway. Und ich finde auch, dass sich da viel getan hat, so in diesen Präsentationen von Fashion-Shows. Das sind ja richtige Spektakel heute. Finde ich toll. Ich liebe es.
Gut, gehen wir weiter.
Ich habe S.
Ich weiß.
B-Street-Style.
Oh,
warum mach nicht? Oh,
also weißt
Runway.
Du, ich hatte Epauletten, sowas Cooles. Und du sagst hier Street-Style.
Ja.
Street-Style?
Jetzt warte halt mal.
Okay, ich warte.
Mode, die so tut, als wäre sie zufällig entstanden. Wichtig für diesen Trend und die Entwicklung ist einfach, dass wir ein Event brauchen und dann stylen wir uns dazu und dann gehen wir so auf die Straße. Gar nicht so viel Zufall, wie man sich vorstellt. Der eigentliche Street-Style, den wiederum brauchen wir, um Trends zu bilden. Denn das, was auf der Straße läuft, führt ja dazu, dass wir in 3 bis 10 Jahren irgendwie davon wiederum beeinflusst sind und das in die Kollektion kommt. Aber Street-Style ist nicht Street-Style, denn wenn wir eben neben den Runways, neben den Fashion Weeks schauen, was da Street Style ist, ist eben, wie gesagt, gar kein Zufall, weil das ist absolut das Styling, nur um fotografiert zu werden. Sehen und gesehen zu werden.
Sehen und gesehen werden.
Ja, ich finde es gar nicht schlecht. Es ist ein wichtiger Begriff.
Ja,
ist ein Fashion ABC.
Okay, ja, du hast recht. Es ist ein wichtiger Begriff. Da hast du recht.
Ich schaue auch tatsächlich gern so Street Style Fotografie. Das gefällt mir. Finde ich gut. Ich finde es teils überbewertet, aber ich finde es cool. Ich gucke es gerne an.
Gut, Street Style.
Ja, gibt ja auch sehr viele Videos dazu. So, wie teuer ist dein Outfit und solche Sachen.
Wie viel ist dein Outfit wert? Oh,
ja,
liebe ich diese Videos.
Ja, ich glaube, dass es fake ist, aber okay.
Naja, natürlich.
Doch, natürlich.
Die natürlich wird es fake sein.
Und dann kommt er da an und sagt, ich habe hier die Uhr.
Na klar wird es fake sein, aber ich gucke es trotzdem gerne an.
Hm.
T, wie? Da kriegst du gleich ein Bild im Kopf, wenn ich das Wort ausspreche. Und da kommt dir auch gleich eine Firma in den Kopf. Trenchcoat.
Oh, Burberry.
Ja, ich wusste, dass du Burberry sagen würdest. Ein klassisch taillierter Mantel, der ursprünglich als Militärbekleidung im Ersten Weltkrieg entwickelt wurde. Und er wurde natürlich von Thomas Burberry entwickelt, dem Gründer der Marke Burberry. Und besteht oft aus, jetzt musst du mir helfen, wie man es ausspricht, Gabardine. Gabardin.
Sorry,
Gabardin.
Echt. Ja.
Einem widerstandsfähigen, wasserabweisenden Stoff.
Ja, ist eine Atlaswebung, die ist sehr dicht, aber wie man den ausspricht, weiß ich auch nicht.
Gut. Kannst du mir sagen, oh, ich liebe das.
Ja, in welchem Film das mitgespielt hat?
In welchem Film,
ja.
Genau, der Trenchcoat mitgespielt hat, wo er ikonisch
war. Ich hau mal raus, Casablanca.
Oh mein Gott, es ist Casablanca.
Ja.
Und es war Humphrey Bogart, das war zu leicht, das ist ja jetzt blöd.
Ah, nee. Ich weiß einfach gut, was...
Ja, heutzutage wird er sowohl von Männern als auch Frauen getragen und der bekannteste ist halt der...
Burberry.
Ja. Da weiß jeder auch gleich das Muster, die Farben. Kennt
ja
jeder. Da hat jeder sofort ein Bild im Kopf, würde ich behaupten. Wie findest du Trenchcoats?
Ich finde die grundsätzlich toll, aber es ist schwierig, einen passenden zu finden. Besonders ist ja, dass er, der hat ja im Prinzip so eine moderne Form eines historischen Kutschermantels, weil du hast oben so ein, wie so ein kleines Cape, was eigentlich ja nur sozusagen an der Brust und hinten am Rücken ist und nicht mehr über die Ärmel ist. Du hast Epauletten, beziehungsweise solche Riemchen und Borten.
Jetzt also, weißt du plötzlich, was Epauletten
genau,
sind.
Genau, das
ne?
ist ja die, sind ja so Verbinder. Und ganz wichtig ist ja der, dass er zweireich sollte er sein oder muss er sein und er muss ein Gürtelchen haben.
Muss er zweireich
ja,
sein?
Ja, der ist, also der Klassische ist zweireich.
Aber es gibt doch Trenchcoats, die sind nur einreich.
Ja, aber der Klassiker
oder
ist
nullreich.
Der Nullreich, genau.
Was ohne Knöpfe?
Nullreich?
Na, ohne Knöpfe.
Und dann, wie machst du denn zu?
Nur na, mit deinem Bändchen.
Naja.
Also, ja, aber ich verstehe, was du meinst.
Ja.
Also, sollte schon Knopf dran sein, ja.
Der muss schon, genau. So, und wie gesagt, der Gürtel ist eigentlich so das Signature, damit er nämlich tailliert wird. Ich finde, das ist gar nicht so einfach, einen guten zu finden.
Na, weißt du noch, als wir letztes Jahr einen für mich gesucht haben, wo ich mir vorgenommen habe, mir einen Trenchcoat zu kaufen und
ja,
es maximal einfach gescheitert ist, weil
ja,
nichts an mir gut aussah davon.
Ja, Längen, Schulterbreiten sind immer alles solche Sachen.
Und dann sah er sehr schnell wie ein Sack aus
ja,
an mir, trotz des Gürtels.
Ach,
Es war ein Graus. Also es ist schwer, den perfekten Trenchcoat zu finden. Aber wir waren noch nicht bei Burberry, das muss man dazu sagen.
Ja, das stimmt, das waren wir nicht.
Okay.
Ich habe den Buchstaben U und ich bin gespannt, wie du da jetzt wieder reagierst und mich abschmähst dafür, dass ich ugly schick gewählt habe für U. Sie sagt nichts.
Nee, ich sag nichts. Ich will dich nicht abstrafen. Ich habe an Ugg-Boots so gleich gedacht, als du U gesagt hast und dachte, oh Gott, ob er jetzt Ugg-Boots sagt. Aber nee.
Nein, er hat sich für ugly schick entschieden.
Ugly schick, okay. Na dann. Da hast du bestimmt einen schönen Slogan für mich.
Genau. Die Schönheit in der Hässlichkeit, erfunden von Muccia Prada, also Prada-Erfinderin, brachte in den 1990er Jahren eine Kollektion heraus, die eine Mischung aus unbeholfen und schick war. Und daher kommt dieser Begriff ugly chic. Heute ist ja nun, wir kennen das ja, Prada eines der begehrtesten und heißesten Unternehmen und sie machen immer noch ugly chic. Wie findest du ugly chic?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung?
Es trifft mich wirklich gerade emotionslos, muss ich sagen.
Warum?
Weiß nicht. Keine Ahnung.
Also ugly chic im Grunde genommen bedeutet ja, dass man mit kuriosen Stilmitteln arbeitet, die in der Bekleidung angewendet werden. Das können verrückte Muster sein oder irgendwelche Textilien, die kunterbunt gemischt sind, verrückte Längen und Texturen haben. Und wichtig ist dabei, dass man tatsächlich im Grunde genommen völlig anders aussieht als alle anderen. Und so eine Mischung aus spießig, so Ugly Betty mäßig, diese Serie, die es ja früher mal gab, die steht ja so parademäßig für diesen Style. Hat so etwas Konservatives. Und
Ugly
gleich,
Betty?
Ja, Ugly Betty. Ich weiß nicht mehr, wie die in Deutschland hieß, diese Serie. Da gab es eine deutsche Version davon auch.
Gut, ich habe in der Zwischenzeit geguckt. Ich weiß, was du für eine Serie meinst. Ich habe sie nie gesehen. Ich glaube, ich mag das, glaube ich, nicht so. Ich glaube, du magst es vielleicht. Weiß ich nicht.
Ich mag die Existenz.
Ich mag die Existenz auch. Ja, das ist ein schöner Satz.
Ja, ich finde es gut, dass es das gibt und ich finde es gut, dass es polarisiert und funktioniert.
Ja, das ist eigentlich nur ein Code für schön, dass es das gibt, aber eigentlich mag ich es nicht so.
Das ist das Problem. Es gibt sehr wenige Dinge, die ich nicht mag in Mode.
Die du nicht magst?
Ja, also es gibt wenige Dinge.
Also vieles magst du?
Ja, das meiste mag ich, aber auch der Existenz wegen, weil es mich einfach interessiert. Das heißt nicht, dass ich es für mich anwenden würde.
Okay.
Also ugly chic ist nicht für mich.
Gut, ich habe ein schönes bei V, es ist leider nicht Vicky B. Ich habe jetzt übrigens Schmuck von Vicky B und einen Gürtel von Vicky B, meines Geburtstages sei Dank. Wollte ich nur an dieser Stelle mal erwähnt haben. Mein Begriff mit V, der würde ich begeistern. Vintage.
Was? So einen einfachen Begriff?
Hä, das ist ein super Begriff. Findest du nicht, das ist ein super Begriff?
Doch, Vintage ist ein super Begriff.
So, was bezeichnet denn man denn alles als Vintage? Sag eine Zahl.
Ah, wie eine Zahl?
Naja,
Länge sagen?
Es ist ein Begriff, der sich auf Kleidung und Accessoires bezieht, die mindestens wie alt sind und als modische Klassiker gelten.
Oh.
Schön, dass ich ein halbes Quiz draus mache, das liebe ich.
Ja, sehr gut, das finde ich richtig gut. Ja. Aber eine Zahl, ab wann ist es Vintage? 70er ist auf jeden Fall Vintage. Im Grunde genommen 60er, also 40 Jahre muss es mindestens sein.
Laut Definition 20 Jahre.
Wirklich? Ach so, ja klar, ich bin doof.
Genau, also die bezieht sich auf Kleidung und Accessoires, die mindestens 20 Jahre alt sind und als modische Klassiker gelten. 20 Jahre, überleg dir. Wir haben 2025, also werden Sachen, die wir in den 90er hatten, werden jetzt Vintage.
Ich habe noch ein paar Schuhe, meine Techno-Schuhe.
Die sollen aber als modische Klassiker gelten und das tun die auf jeden Fall nicht.
Das tun die.
Nee,
Swear-Schuhe. Also wer sie kennt, Leute, freut euch.
So,
ich habe noch ein paar echte Swears.
Aus welchen Jahren stammt denn der Ursprung der Vintage-Mode?
1964.
Aus den 20er Jahren, genau. Nämlich dann begannen die Menschen, Kleidung aus früheren Jahrzehnten zu schätzen und auch zu sammeln.
Ah ja, spannend.
Ja, ein Side-Fact wieder an dieser Stelle. In den 90er Jahren begann der Vintage-Trend, sich immer mehr in der Popkultur und der Modewelt durchzusetzen, besonders durch Secondhand-Läden und Flohmärkte. Also dann wurde das nochmal ein bisschen
gehoben.
Gehoben, danke. Ich habe nur die Arme hochgemacht und du hast es in Worte gefasst. Gehoben. Und jetzt die Frage, die wir uns bei jedem Buchstaben stellen. Wie findest du denn Vintage?
Ich finde das toll. Ich liebe Vintage und ich finde, es gibt zu wenig Läden. Aber wenn ich irgendwo einen sehe oder wir einen sehen, dann will ich da rein und will gucken, ob es da irgendwo tolle Designerstücke gibt. Ich liebe auch diese Geschäfte, wo man denen eine zweite Chance gibt. So aus der zweiten Saison. Ich finde es toll.
An dieser Stelle möchte ich mal sagen, dass wir beide vor 2-3 Jahren in Paris waren.
Oh ja, da gibt es auch und schreckliche Läden.
Da gibt es super viele Läden. Also für uns waren es auf jeden Fall super viele Läden. Und da haben wir uns vorgenommen, einen Tag bummeln zu gehen. Also so ein bisschen Shopping und so. Und da hat mich Alex, also da hast du mich durch sämtliche Läden geschleift. Wirklich, ich hatte Lust am Anfang des Tages. Und nachdem du gefühlt in 10 Läden warst, war es irgendwann mir einfach zu viel. Und dann warst du enttäuscht, als ich dann nicht mehr in den 11. Laden wollte oder als ich irgendwann die Lust verloren habe. Was mir im Nachhinein betrachtet und auch, glaube ich, dort schon ziemlich leid hat, aber ich konnte einfach nicht mehr. Was du für eine Ausdauer hast, da auch immer in diese Läden zu gehen und zu suchen. Ich mache das auch gerne, ne? Aber nach 10 Läden, wo es nur quasi super teure Vintage-Designer-Teile gibt und man weiß, okay, man wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt nichts einfach mal so kaufen, war es mir einfach zu viel.
Ich liebe das, da rumzusuchen und den Schatz zu heben.
Ich auch, aber ich will dann was mitnehmen.
Ja, ich will auch was mitnehmen. Das Schlimmste ist, aber da haben wir uns noch die Nase platt gedrückt gehabt, da gab es einen Vintage-Store, der fast nur mit Chanel war. Das war ganz schlimm. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, natürlich kann ich mich daran erinnern.
Das war ein Laden.
Und
das war
da gab es doch so einen schönen Laden. Nee, das war nicht in Paris. Das war in, war es nicht in Metz?
Ja, in Metz war auch.
In Metz
auch,
war das.
Stimmt.
Und es gab einen schönen Vintage-Laden in Verona. Wir waren in Verona vor 1,5 Jahren und waren da genau zur Siesta, also der hatte zu. Und es war aber so heiß, dass wir eigentlich dann schon wieder fort wollten und da hätten noch 2 oder 3 Stunden warten müssen, bis der Laden wieder aufgemacht hat. Und dann sind wir da weg und ich denke immer noch an diesen Laden und dass wir da hätten hingehen sollen.
Kannst du dich noch daran erinnern, in Prag gab es auch so einen, der dann irgendwann weg war. Und wir haben den anhand von Fotos, haben wir den rekonstruiert,
haben wir
wo der war. Und dann gab es dann da so einen.
Ach, ich weiß, welchen du meinst, wo wir aus dem Schaufenster. Ach,
die hatten auch Chanel.
Ja, das stimmt, ich war jetzt woanders. Ich war in dem, wo wir in den Parfüm laden wollten und dann festgestellt haben, der ist zu.
Ja,
aber ja, wo dieser Vintage-Laden, das weiß ich noch, genau, wo wir dann ewig rumgesucht haben.
Ja.
Aber dieser Laden in Verona, da ärgere ich mich heute noch, dass wir nicht da drin waren. Also wir müssen irgendwann nochmal nach Verona.
Ja, das sowieso.
Und dann vielleicht anhand von Fotos festzustellen, dass er zu ist. Okay, also Vintage-Schätze finden, cool. Wir fahren dieses Jahr wieder nach Paris, relativ spät im Jahr. Ich habe noch Zeit, ein bisschen Geld beiseite zu schaffen, um dann zu Polen einkaufen zu gehen und vielleicht in einem Vintage-Laden ein Schätzchen zu finden. Da habe ich mir viel vorgenommen, ne?
Ja.
Ja, wird interessant. Gut, Vintage mögen wir. So.
So. Mögen wir auch den Buchstaben W und der steht für White T-Shirt.
White T-Shirt hast du bei W, also weißes T-Shirt?
Das weiße T-Shirt, genau. Das absolute Must hängt in jedem Kleiderschrank.
Da muss ich an ein Zitat denken aus einer alten Folge, wo ich gesagt habe, ich bin schon lange auf der Suche nach dem perfekten T-Shirt. Und das war, da haben wir über The Raw gesprochen.
Ja, komme ich gleich nochmal dazu.
Okay, genau. Entschuldige, ja, erzähl weiter.
Keiner sieht es an, aber es ist nun mal das Wichtigste, eines der wichtigsten Modestücke, Modepieces, die es so gibt. Und zwar schon 1910 gab es die ersten weißen T-Shirts in der US Navy als getragen als Unterwäsche. Und richtig populär gemacht haben das weiße T-Shirt James Dean und Marlon Brando. Calvin Klein hat das T-Shirt in den 80er, kurz vor den 90ern sozusagen, zum Superhit gemacht. Und das Wrestler Top von The Raw ist gerade der absolute Wahnsinn. Für 380 Euro das perfekte weiße T-Shirt.
Das habe ich mir immer noch nicht angeguckt.
Ich
muss mir das mal anschauen, wie das aussieht.
Ja.
Wir werden das weiße perfekte T-Shirt auf unseren Instagram- und TikTok-Kanal stellen. In dem Post zur Folge, oder wahrscheinlich werden es mehrere Posts zu dieser Folge sein, weil wir so viel nicht reinkriegen. Genau, das perfekte weiße T-Shirt. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich werde es mir angucken nach dieser Folge. Jetzt kommt X. Und das ist ja richtig blöd. X. X wie X-Form. Jetzt guckst du mich an, was ist denn X-Form? Ich muss ehrlich sagen, ich habe, um einen Begriff für X zu finden, Modebegriffe, habe ich ein bisschen recherchiert. Und es gibt nicht wirklich viele Begriffe mit X.
Ja.
X-Form ist ein Begriff, der eine bestimmte Silhouette in der Mode beschreibt. Und zwar, bei der die Körperform in einer X-ähnlichen Form betont wird. Besonders durch die Taillierungen und die ausgeweiteten Hüften. Ganz interessant ist, dass die X-Form besonders in der viktorianischen Mode und in den 50er Jahren durch Designer wie Christian Dior bekannt wurden, der die New-Look-Silhouette populär machte. Übrigens wird natürlich die X-Form oft als ideale weibliche Silhouette in der Mode angesehen und hat damit einen hohen Einfluss auf die Gestaltung von Kleidung, die die Taille betont und eine feminine Figur unterstreicht. Das war mein Beitrag zur X-Form.
Das ist ja im Prinzip diese Sanduhrfigur,
ja,
von der wir ja schon gesprochen
haben. Genau, die, cool, Silhouette X heißt X-Form offensichtlich. Mögen wir, ich, ja, weiß, da bräuchte ich gar nicht fragen, mögen wir.
Ja, jetzt habe ich Y.
Hast du Yves Saint Laurent?
Ich habe nicht Yves Saint Laurent, hätte ich nehmen können, hätte ich auch gut gefunden. Ich habe trotzdem aber nochmal Y2K.
Oh, ich habe gehofft, dass du nicht Y2 oder 3K hast.
Das ist aber nun mal das Wichtigste.
Wir hatten eine Folge schon mit Y3K. Ja, da haben wir auch kurz Y2K angesprochen.
Angesprecht. Okay, dann machen wir Yves Saint Laurent.
Nein, wir haben jetzt Y2K. Du kannst auch
Young.
Nein, ich möchte bitte deinen lustigen Slogan zu Y2K.
Hab ich nicht.
Was?
Hab ich nicht.
Warum nicht?
Weil ich nicht aufgeschrieben.
Ich meine, das war das Beste an den ganzen Sachen. So wie bei mir die Quizfragen waren bei dir diese Slogans das Beste. Und jetzt hast du das nicht?
Nein.
Wie traurig ist denn das? Das ist dein letzter Buchstabe.
Ja.
Oh,
ich dachte, da fällt uns schon was ein,
spontan. Das, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ist eine herbe Enttäuschung für mich. Stimmt.
Eine herbe Enttäuschung.
Ja, es ist eine herbe Enttäuschung. Ja. Ich komme darüber nicht hinweg. Sag was zu Y2K los.
Ja, Y2K. Ein Modetrend der 2000er Jahre. Und zwar um Young und Fresh aus der Asiakultur kommend mit futuristischen Merkmalen.
Der Begriff kommt übrigens von Y wie Year und 2K wie 2000er.
Richtig.
So.
Danke.
Bitte.
Sei nicht so genervt.
Ich bin nicht genervt. Das ist ein enttäuschender Begriff.
Gar nicht
wahr. Du hast mich bei X-Form schon so angeguckt, aber ich habe wenigstens was anderes gehabt. So. Und du kommst ja mit sowas um die Ecke.
Ja, man kann ja auch mal enttäuschen. Ne?
Ja.
Ja.
Möchtest du jetzt noch was sagen zu Y2K?
Nein, ich bin jetzt.
Wie findest du Y2K?
Nee, du sagst, ob dir das gut
findest. Nee, du bist dein Ding hier.
Ich finde Y2K nicht gut.
Aha.
Also, ich finde es gut, dass es den gibt.
Ja, ja.
Ich würde es nicht anziehen. Schick. Es gibt ein paar coole Sachen, gerade jetzt aus den Y3K finde ich auch cool, aber jetzt so, naja, Schnee von gestern.
Kommen wir zu Z, ja?
Jetzt
komm. Pass auf, jetzt hau ich noch mal einen raus. Jetzt wirst du denken, wow.
Oh, jetzt.
Ja, wirst du,
ich halte mich hier mit
deinem
Stuhl fest.
Ja, kommst du mit deinem weißen T-Shirt, deinen High Heels und deinem Y2K nicht so weit. Wenn ich jetzt komme mit dem krönenden Abschluss Z wie Zero Waste Fashion. Jetzt gucke ich in ein verdattertes, leeres Gesicht. Zero Waste Fashion. Es ist ein nachhaltiger Modestil, bei dem DesignerInnen Kleidung produzieren, ohne Abfall zu erzeugen. Das bedeutet quasi, dass der gesamte Stoff, der in der Produktion eingeht, auch in das Design integriert wird. Bei Zero Waste Fashion wird jeden noch so kleinen Stoffrest genutzt, sodass der gesamte Produktionsprozess möglichst ressourcenschonend ist. Es gibt, warum guckst du mich jetzt so skeptisch an?
Ja, erzähl mal weiter, ich bin gespannt.
Der Designer, wer kennt ihn nicht, Timo Rissanen? Timo Rissanen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Da hast du viel zu schneiden, ne?
Ja, nein, ich lasse das drin so. Ist ein Pionier auf dem Gebiet der Zero Waste Fashion und hat das Konzept mit seiner Zero Waste Design Philosophie revolutioniert. Und eine Designerin, die auch viel Zero Waste macht, und ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich habe es mir gemerkt. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich mir es richtig gemerkt habe. Es war Stella McCartney. Stella McCartney arbeitet oft sehr umweltschonend, nachhaltig und mit Zero-Waste-Techniken.
Also, ich glaube, was halt schwierig ist, also du hast ja gesagt, dass es gar kein 0,0, gar kein Abfall ist.
So habe ich das nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ohne Abfall. Ja. Also, ist jeder, ja,
also 0,0 ist gar kein Abfall.
Ja, so, kein, irgendwie. Naja, kein Stoffrestabfall, ja. Alles wird verwendet.
Das ist schwer.
Niemand hat gesagt, dass es leicht wird.
Also, vor allem, weil du machst ja eigentlich eine Musterproduktion und solche Sachen und eine Musterung und da brauchst du immer Stoff, damit du weißt, ob die Passform stimmt.
Also es gibt, wie gesagt, Techniken dazu, ohne dass ich dir jetzt genau sagen kann, was das für Techniken sind.
Also gerade wenn du ein Schnittmuster erstellst, ist es ja so, und du sagst, ich möchte jetzt keinen Abfall produzieren, beziehungsweise das, wenn ich habe einen Stoffspan, da hast du schon, naja, das ist schon schwer.
Ja, also es umfasst auf jeden Fall auch mit das Konzept des Upcyclings.
Ja, finde ich gut.
Und viele Designer und Marken kreieren halt neue Kleidungsstücke aus alten, ausrangierten Textilien oder Stoffresten.
Finde ich partiell auch gut. Ich finde es gut, dass es das gibt, definitiv. ist weniger was für mich, aber es gibt, also gerade wenn du gesagt hast, Stella McCartney, weiß ich, gibt es tolle Initiativen vor allem, die ja auch die Ozeane von Plastik befreien und den wiederum zu Mode verarbeiten. Also da wird der Plastik aufgearbeitet und so. Und das finde ich wiederum super cool. Das finde ich ganz, ganz toll.
Ja, du hast schon recht, es gibt große Herausforderungen auf jeden Fall. Es erfordert natürlich eine präzise Schnitttechnik und eine enge Zusammenarbeit mit den Stofflieferanten, um den Materialeinsatz zu optimieren.
Auf jeden Fall.
Also, ja, es ist nicht leicht, aber es gibt auf jeden Fall diesen Ansatz.
Naja, wenn du weißt, wie das Schnittmuster geht, also ich glaube, du hast halt klar Einschränkungen führen zur Kreativität, das ist auch cool, aber wenn du halt wenig, schon allein, wenn du ja ein Ärmelloch schneidest, da hast du ein Stück, was du rausschneidest, das Stück musst du halt ja, grundsätzlich vielleicht irgendwo anders einbauen, da gibt es sicherlich coole Verfahren, kann toll sein.
Siehst du? Und ich habe so ein tolles Thema hier mit eingebracht als letzten Buchstaben Z.
Genial. Ich fand unser ABC, unser Alphabet, unser Fashion-Alphabet super.
Fand ich auch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja?
Es war ganz was anderes, als wir sonst hatten, aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Wie hat es euch denn gefallen? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt uns. Da freuen wir uns drüber. Lasst gerne Liebe da. Folgt uns. Gebt uns Sternchen. Viele davon.
Herzchen.
Likes und was nicht noch alles. Wir freuen uns über jede Person, die uns zuhört. Genau. Wir sind in 2 Wochen wieder da. Wie gewohnt. Und guckt gerne auf unseren Instagram- und TikTok-Kanal rein. Unsere Winterpause ist jetzt vorbei. Und dann werden wir wieder da ein bisschen Stuff für euch liefern.
Vielen Dank.
Vielen Dank mit V. Tschüss.
Tschüss.